HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jonathan Stockhammer. Gastgeber ist Andreas Bomba. Jonathan Stockhammer ist Dirigent und, jetzt sage ich vielleicht schon was Falsches, Spezialist für neue Musik. Stimmt das?
Es stimmt wirklich nicht. Ich habe das auch neulich so überlegt, denn ich habe die Privileg, sehr oft interessante neue Stücke zu machen. Gerade hierzulande in Deutschland, wo es so eine entwickelte neue Musikszene gibt. Aber es gibt so viele Menschen, die das besser machen. Und ich habe wirklich mit der neuen Musik mich beschäftigt aus zwei Gründen. Das eine, ich habe selbst komponiert. Ich finde das spannend und ich finde es spannend, was andere Leute schreiben. Und dieser erste sozusagen jungfräuliche Kontakt mit einem Stück ist was Besonderes. Und ich war immer gespannt, gerade in diesem Punkt zu stehen. Und außerdem, ich denke, es ist ein wichtiges Handwerk, was man als Dirigenten haben muss. Stücke, die noch nicht aufgenommen sind, Stücke, die noch nicht interpretiert sind, mal als Interpret anzugehen. Und ich dachte am Anfang, wo ich einen Kurs gemacht habe mit Peter Oetfisch und später mit Boulez, ich möchte mich nicht blamieren jedes Mal, dass ich ein Stück neue Musik dirigiere. Insoweit probiere ich ein bisschen so. Niemals träumend, dass das für mich was wäre oder ich besonders dazu geeignet wäre. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das bin. Sicherlich habe ich etwas mehr Erfahrung als damals und das hilft, aber es hilft gerade bei der Interpretation von Beethoven und solchen Stücken. Ich glaube, man sieht die Sache ein bisschen anders, weniger heilig und mehr als ein Work in Progress, was es auch damals war.
Ja, Sie sagen jungfräulicher Kontakt. Also Sie bekommen eine neue Partitur, die Sie noch nicht kennen, die auch die Musiker oft noch nicht kennen. Das ist das, worauf Sie neugierig sind, haben Sie gesagt, Herr Stockhammer. Aber man könnte ja auch sagen, als junger Dirigent, irgendwann dirigiert man auch mal eine erste Beethoven oder eine fünfte Beethoven, also wirklich die Zugpferde des Repertoires, die müssen Sie auch irgendwann mal jungfräulich vor sich haben. Vielleicht hören Sie auch gar keine Platten.
Also oder es gibt auch Stücke. Ich jungfräulich, ja, aber das Stück nicht. Das Stück ist ja getastet worden leider muss ich jetzt so sagen, von tausende Männer schon.
Ja, wenig Frauen, aber viele Männer, die als Dirigenten sind.
Mehr und mehr auch von Frauen, das ist schön, die Entwicklung. Ja. Aber in dem Moment, erstmal, Beethoven und Mozart sind Sprachen, die man auch kennt sonst. Die Musiker kennen das auch. Und man hat eine andere Art Frage zu Beginn, dem Kontakt. Manchmal bekomme ich Stücke jetzt, es ist nicht mal klar, in welche Sprache, welche musikalische Sprache bewege sich dieses Werk und welche Parameter werden bearbeitet. Und interessanterweise, ich finde, umso lang, dass ich mich mit neuen Musik oder so moderne Partitur mich beschäftige, ich bin ein relativ schlechter Urteilgeber, wenn ich erstmal ein Stück sehe, wie am Ende das gut wird. Denn Komponisten arbeiten in so viele verschiedene Parameter. Und manchmal fällt es mir nicht sofort auf, was hier los ist. Vielleicht ist das Stück echt statisch und das hat eine Wirkung. Und meistens entdecke ich nur während der Woche der Arbeit Aspekten, die unglaublich packend sind. Und ich glaube, wenn es mir irgendwas beigebracht hat, so viel neue Musik zu dirigieren, ist eine Art Demut, dass man am Anfang wirklich nicht weiß. Ja. Und das ist eine schöne, erfrischende Überraschung.
Man kann ja bei noch lebenden Komponisten etwas Wunderbares machen. Man kann sie nämlich fragen. Man kann Herrn Beethoven und Herrn Brahms oder wie sie alle heißen, die kann man ja nicht mehr fragen. Da hat man die Noten vor sich. Vielleicht gibt es x Versionen, wie zum Beispiel bei den Sinfonien von Anton Bruckner. Da weiß man auch nicht, was man machen soll. Manchmal steht auch nicht viel drin, ob man laut oder leise, schnell oder langsam spielen soll, wie schnell die Tempi überhaupt sein sollen. Aber einen lebenden Komponisten, den könnten Sie doch fragen. Machen Sie das manchmal? Rufen Sie ihn an aus der Probe? Kann man ja heute alles?
Ja, selbstverständlich. Aus der Probe und häufig auch vor den Proben bin ich in Kontakt mit Komponisten ständig. Und das ist ein super wichtiger Element. Allerdings muss ich auch dazu sagen, etwas kontrovers, Komponisten haben auch nicht immer recht mit ihren eigenen Werken. Und natürlich, wir haben an der einen Seite diese Pflicht, eine Art Anwalt für den Komponisten zu sein. Aber es ist ja nicht der letzte Testament eines Menschen da. Man darf als Interpret auch was machen gegen den Komponistenwunsch. Man darf es ausprobieren. Das Stück stirbt nicht. Und man darf nicht sich ganz und gar als Interpret verlieren in dem Versuch, irgendwie dem Komponisten treu zu sein. Andererseits, man kann nie treu genug sein. Ich möchte das nicht ja mindern. Der Dirigent, der Interpret ist nicht wichtiger als Komponist. Aber letztlich braucht ein Komponist, wenn es nicht nur Augenmusik sein sollte, ein Komponist braucht einen Körper, der das zum Leben bringt. Und wir Dirigenten, genau wie wir Cellisten oder wir Hornisten oder wir Klangkörper, klingen nicht alle gleich. Und wir haben manche Aspekte, die von uns kommen, auch ungewollt. Und das ist das Schöne, dass wenn ich und zwei Kollegen von mir versuchen würden, irgendein Werk ins Leben zu rufen, ganz, ganz treu zum Komponisten, wir konnten es nicht alle drei schaffen, dasselbe zu dirigieren. Und damit nicht nur findet ein Komponisten sich damit ab, aber sondern darüber freut man als Komponist, einen Geist, eine Idee, etwas Leben reingehaucht zu bekommen. Und man lernt auch durch diesen Interpretationen etwas Selbstvertrauen. Ich mache es mal so. Der andere Kollege macht es anders. Vielleicht ist es auch besser, wenn er das so macht. Aber ich mache es, wie es für mich am überzeugendsten ist.
Jonathan Stockhammer, wir führen dieses Gespräch auf Deutsch. Man hört so ganz klar wenig, dass Sie Amerikaner sind. Sie sind in Los Angeles geboren, sprechen hervorragend Deutsch. Amerikaner sind nicht dafür bekannt, viele Fremdsprachen zu sprechen. Ich sage es mal etwas vorsichtig. Es gibt auch Europäer, die nicht gerne Fremdsprachen sprechen. Wieso sind Sie nach Deutschland gegangen und warum sprechen Sie so gut?
Danke erstmal für den Kompliment. Ich muss erstmal die Amerikaner verteidigen. Es ist wahr, dass eine große Menge Amerikaner das nicht können, aber es gibt so wahnsinnig viele, die das sehr gut können und sehr sprachbegabt sind. Ich glaube einfach durch die Menge von Amerikanern, dass es überhaupt auf der Welt gibt, dass es ein bisschen verdünnt den Brei und man merkt nicht, dass es doch reichliche Beispiele von sehr sprachbegabten gibt. Ich bin zwar Amerikaner, ich bin auch aber Deutscher. Ich habe einen deutschen Pass, ich habe mich dafür entschieden vor, ich glaube, 6-7 Jahren jetzt. Und das war mir eine sehr wichtige Identitätsfrage. Wenn ich ja mein Leben hier in Deutschland machen sollte und gerade mein Leben in der Musikwelt Deutschlands, dann möchte ich nicht das Gefühl haben, dass ich ein Außenseiter bin, der quasi hiervon profitiert. Ich möchte Vollverantwortlichkeit haben und fühle ich mich sehr wohl. Jetzt, wenn es Probleme gibt, ich zähle mich auch selbst zu dem Problem. Ich müsste es auch mit meinem Mitdeutschen lösen, sozusagen. Auf alle Fälle fühle ich mich sehr wohl. Und es hat ganz lange gedauert, bis ich mich überhaupt verständigen konnte auf Deutsch. Immerhin muss ich manchmal sehr peinliche Fehler selbst machen oder Sachen, die ich nicht verstehe. Aber es geht mir langsam gut.
Langsam ist gut gesagt. Sie sprechen wunderbar. Wir können uns toll unterhalten. Und hören jetzt Musik aus Porgy and Bess. There's a boat that's leaving soon here for New York. Welches Boot fährt denn da nach New York mit Miles Davis und Jill Evans?
Das ist der Versuch von Sporting Life, der Böse sozusagen, der versucht, Bess zu versuchen, zu verführen, weg von Porgy. Porgy sitzt im Kasten,
Gefängnis,
im Knaste. Ja. Und kommt eigentlich morgen wieder raus, das wissen wir alle, aber doch nicht. Und Bess versucht ihm zu widerstehen, aber letztlich ist es dann doch zu versuchend und geht mit. Und das ist sein Lied. Es fährt jetzt ein Boot ab nach New York. Gehen wir mal zusammen, leben wir das Leben, was wir wollten. Mensch, wenn ich Porgy and Bess in dieser Fassung höre, ich kriege eine Nostalgie für eine Zeit, die ich noch nicht wirklich gelebt, erlebt habe, aber so stark im Nachgeschmack trotzdem bei mir bleibt. Und es erinnert mich an einen anderen Fehler von mir. Ich denke, ich muss es gestehen. Wir arbeiten so häufig in Musik überhaupt, in Konzertmusik auf die Perfektion oder wir arbeiten, dass Sachen zusammenkommen. Und ich höre so ein Studio-Session, wo so viele Sachen, es stimmt alles, aber es sind sehr viele Töne, die da daneben gehen. Ich muss gestehen, ich liebe immer die erste Probe am allerbesten einer Woche. Ich liebe die Proben, wo Bassklarinette und Klarinetten ein bisschen schappern und Schlagzeug ist hier ein bisschen spät. Und jeder versucht dann, den Draht zu finden, wenn sie das Stück gerade beim Kennenlernen durchkämpfe. Es ist so wie die alten Synthesizers, die hatten diesen dicken Analog-Klänge. Und wenn man das probt und probt, später an der Woche ist alles sauber. Und es ist so eher wie diesen digitalen Ging, Dum, Dum. Und ich habe das Gefühl, dass die Musik hat so unglaublich viel abgenommen. Abgenommen nicht nur an Dicke, aber auch am Geist und an Energie. Dieses erste Versuch ist wirklich mir am liebsten. Ich würde manchmal einfach Konzerte so haben, wo wir Durchstücke lesen würden und nicht geprobt. Vielleicht darf ich das auch so sagen, weil die Ästhetik ist jetzt so in diese Richtung gegangen und jeder möchte sich nicht blamieren. Dabei, ich weiß nicht, ob das wirklich der Sinn der Sache ist.
Sie dürfen ja alles sagen, was über Musik geht, weil ich das auch sehr interessant finde, dass man bei der ersten Probe nicht die Perfektion braucht, sondern auch das Spüren, das Suchen. Gerade wenn man ein neues Stück hat, ist das ja ungeheuer spannend. Was machen die Leute, die da vor einem sitzen? Wie geht es einem selbst bei der Sache? Das ist der Reiz des Musikmachens. Jonathan Stockhammer, Dirigent, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Stichwort Synthesizer und Perfektion. Kennen Sie noch Walter Carlos?
Der Name. Oh ja, Walter, so Windy Carlos. Ja. Walter Carlos ist so Windy Carlos geworden. Ja. Mhm. Das ist so Clockwork Orange und so weiter. Ja, ja, geil.
Der hat so eine Bach-CD, hätte ich fast gesagt, ein Bach-Album gemacht, wo er vor irgendeinem völlig verstöpselten Apparat sitzt mit so einer Perücke auf dem Kopf und hat wunderbare Klänge rausgeholt. Das ist schon lange her. Ich habe hier mal im Rundfunk eine Sendung gemacht. Auch das ist schon lange her. Da habe ich ein Stück gespielt von dieser Platte und da rief jemand an und wollte sie mir abkaufen für 200 Mark. Das war noch in der D-Mark-Zeit. Wahrscheinlich wegen dem Cover, weil das so selten geworden ist. Und die Musik ist einfach genial gemacht.
Ich vermisse das auch so sehr, die Album-Artwork, die wir hatten. Also ich vermisse überhaupt den LP-Format. Zwar habe ich jetzt wieder einen LP-Spieler gekauft, einen Plattenspieler, aber die Stunden, die ich verbracht habe in den Alben, wo ich einfach lese in den großen lesbaren Texten über wer an diesem Lied zufällig auch Fuzz Bass gespielt hatte, wobei ja normalerweise Schlagzeug. Ich habe mich stundenlang damit beschäftigt und das bei CDs ist so steril. Ich meine, CDs sind jetzt Luxus gegenüber, was wir jetzt heute haben, wenn wir in Spotify oder...
MP3-Streaming.
Es hat natürlich seine Bequemlichkeit. Ich liebe, dass ich manchmal schnell auf Anhieb das und das alles abhören kann. Cool. Aber ich vermisse diese Momenten, wo ich eine Platte für mich gekauft habe, den ich gefunden habe in den dritten Laden oder den vierten Laden, weil die alle anders nicht hatten. Und dann auf dem Weg nach Hause schon aufmachen und schon lesen, was ich hier hören werde. Und diese Erwartung, wie es dann klingt, man sieht dann die wie heißt es auf Deutsch, die Spurrillen da.
Die Spurrillen,
Die Spurrillen. Ja. Und sieht, wann es dann laut werden wird und es ist dann leise. Und man denkt, wann kommt das laut? Und boom, es trifft so ein. Diese Momente sind uns alle geraubt mit der jetzigen Technologie. Ich vermisse sie.
Sie sind ja fast ein Nostalgiker, ein Vinyl-Nostalgiker als Dirigent von viel neuer Musik.
Aber ich fand es halt auch viel schöner. Da hat man auch diese, in der Mitte der Platte war immer irgendwas Farbiges, ein Label und sowas. Mhm. Und ich erinnere die Farbe.
Und die Covers. Konnten sich richtige Grafiker und Künstler austoben. Nicht nur in der klassischen Musik, da vielleicht eher weniger. Da hat man ja oft die Gesichter von den Interpreten gesehen. Aber wir haben nachher noch Revolver auflegen von den Beatles. Und
Cover.
Denken Sie an Yellow Submarine und diese
Sgt. Peppers. War das, der das gemacht hat für Revolver.
Ja. Wir haben dieses Stück gehört aus Porgy and Bess, ein Arrangement von Jill Evans, Miles Davis hat gespielt und andere Musiker. Wenn man das hier machen würde, dann würde man zum Beispiel das der HR Big Band vorlegen und die würden das spielen. Wunderbar. In Amerika, wie geht das? Wie ist das aufgenommen worden? Wer hat da mitgespielt? Wissen Sie das?
Also ich muss gestehen, das ist nicht meine Expertise, aber ich nehme mal an, ich kenne natürlich sehr viele Leute, die Sessions gespielt haben in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Es sind dieselbe Leute, die teilweise in Hollywood in den Studios gespielt haben, auch zu der Zeit, wo meine Eltern beide im Orchester waren, aber auch teilweise in den Studios. Und es gab eine interessante Überkreuzung von den Leuten, die Jazz gekonnt haben, Jazz gespielt, dann zu Rock gekippt sind. Eigentlich ganz viele von den so Leute, Jimmy Page und diese Ära haben einen Jazz-Hintergrund. Selbst John Bonham, der Schlagzeuger von Led Zeppelin, hat Jazz erstmal gespielt und uns dann rübergegangen. Peter Erskine spricht sehr viel von solche Studio-Musicians. Es gab einen bekannten Schlagzeuger, der immer ein Schild, man saß so in der Ecke mit den Mikrofonen, aber er hat so ein Schild, einen Aushang gehabt. Congratulations, you've hired the number one hitmaker Schlagzeuger. Es ist eine Kultur, ein Können mit dieser verschiedenen Gattungen, die schnell aufgelegt wurden, eine Art Style-Spiel, die ich vermute eigentlich Big Bands heute in Deutschland sehr gut können.
Mhm. Als Sie nach Deutschland gekommen sind, seither treten Sie sehr gern auf oder sag's mal andersrum, werden Sie sehr gern gebeten, mit Ensembles zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel das Ensemble Modern, was nun wirklich spezialisiert ist auf neue Musik, auf die Entdeckung von Partituren, aber auch ein Ensemble Resonanz in Hamburg zum Beispiel. Die machen ja so einen Mix aus alter Musik und Gegenwartsmusik mit manchmal wilden Arrangements und Dingen. Schätzen Sie das, dass da Musiker spielen, die jetzt nicht tariflich beschäftigt werden, sondern einfach natürlich auch ihr Geld verdienen müssen und auch gut bezahlt werden müssen für das, was sie tun, aber die doch irgendwie anders brennen, als das vielleicht in normalen, in Anführungszeichen, Orchestern der Fall ist?
Es ist eine sehr gute Frage und ich würde es vor 10 Jahren anders beantwortet haben als heute. Denn heute, ich merke eine Entwicklung in der deutschen Orchesterlandschaft, das wirklich übergreifend ist. Sei es Orchester am Theater, die verschiedenen Rundfunkwesen, sowohl es also Stadtorchestern etc., die werden so viel besser überall. Und die Art Energie und die Art Willkommen und das Wollen funkt so derart jetzt, dass man kaum kommt mit einem Programm und muss Angst haben, dass die Musiker das einfach dann ablehnen oder dass ihnen nicht gefallen. Ich erlebe einfach so positiven Geisten, wirklich ja, überall. Und es war nicht genauso leicht in 1998, als ich in Deutschland anfing, teilweise mit experimentelle oder avantgardistische Programme in manchen Geschäfte hinzukommen. Ja, ich schätze Ensemble Modern wahnsinnig. Das ist eine Gruppe, die mir quasi als musikalische Kind genommen hatte und ließ mich aufwachsen mit denen zusammen und es erfüllt ein bisschen so diesen Traum. Als Kind habe ich die Beatles geliebt und nicht nur deren Musik, aber die ganze Laufbahn und wie sie aufgenommen haben und wie sie sich entwickelt haben. Ich wollte immer so in einem Group sein und manchmal, wenn ich mit Ensemble Modern zusammen bin, natürlich auch Ensemble Resonanz oder die verschiedenen Ensembles, mit denen ich arbeite, das so Group-Gefühl, wie man ein Programm entwickelt, wie man interessante Effekte hervorruft. Gerade die Beatles waren so klangneugierig. Die waren auch gerade von Stockhausen sehr beeinflusst und haben das in manche Stücke, gerade ein Stück Tomorrow Never Knows, die waren mit seinen Tape Loops und so Bearbeitung fasziniert. Und was ich sehr liebe in solchen Dingen wie Ensemble Modern, man hat die Zeit, backwards zu denken. Wie machen wir das? Vielleicht gibst du mal das hier und wir stecken diesen Objekt hier in dem Klavier und vielleicht klingt es dann wie ein Föhn oder weiß ich nicht was.
Also man kann was ausprobieren.
Ja.
Und die Lust,
ja,
was auszuprobieren, ist
groß. Und es wird einem nicht langweilig. Und das liebe ich sehr an diesem Musikberuf überhaupt, dass es jede Woche irgendwas Neues kommt.
Tomorrow Never Knows hören wir am Schluss dieser Sendung. Doppelkopf in HR2 Kultur, Jonathan Stockhammer. Jetzt liegt Debussy auf. Das ist was ganz anderes, nämlich ja, klassische Musik im weitesten Sinne. Impressionismus sagt dann auch Les Collines d'Anna Capri aus dem Prélude Heft 1. Sie haben sich eine Aufnahme mit Pierre-Laurent Aimard gewünscht. Ist das für Sie was Besonderes? Was macht der so anders als andere?
Es gibt so viele schöne Aufnahmen von Debussy Prélude überhaupt. Pierre-Laurent bringt eine Art Klangvorstellung und eine Bildungskraft, das was mich einfach sehr tief berührt. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, wie emotional ich werde, auch selbst wenn ich diese Aufnahme nur am Computer mit ganz kleinen Lautsprecher höre. Es regt auf und fasst einem.
Colline d'Anna Capri aus den Prélude, Heft 1 von Claude Debussy. Gespielt hat Pierre-Laurent Aimard ein Stück, das der heutige Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur sich gewünscht hat. Jonathan Stockhammer, Dirigent nicht nur neuer Musik, ein neugieriger Dirigent, der alles, was er vor den Taktstock bekommt, so kann man sagen, wo die Augen bekommt zum Studieren, so machen möchte, als wäre es zum ersten Mal. damit die Neugier erhalten bleibt. Herr Stockhammer, wir haben zusammen mal Musik gemacht, habe ich mich im Vorfeld dieser Sendung erinnert.
Ich erinnere mich ganz genau, das war 2009.
Das war in Straßburg. In Straßburg. Genau. Da war, der Hintergrund war folgender. Wolfgang Riem, der bedeutende deutsche Komponist, hatte von der Internationalen Bachakademie Stuttgart einen Kompositionsauftrag bekommen. Er sollte eine neue Schöpfung schreiben. Joseph Haydn, das war damals sein, so kann das natürlich kommen, sein 200. Todesjahr, 1809, sollte eine neue Schöpfung schreiben und ist nicht fertig geworden damit. Und die Straßburger, das Festival für neue Musik, was es dort gibt, hatte das schon gebucht. Das Stück wollte es hören, gab es aber nicht. Also hat man ein anderes Stück hervorgeholt, was Grimm für die Bachakademie geschrieben hat, nämlich eine Passionsvertonung nach dem Lukas-Evangelium. Passionsstücke nach Lukas heißt das, glaube ich, Deus Passus mit dem damaligen Radiosymphonieorchester Stuttgart und der Gechinger Kantorei, in der ich gesungen habe und auf diese Weise dieses Stück auch kennenlernen konnte. Und dann kamen sie relativ kurzfristig dahin und dann war das so eine Situation, wie Sie es vorhin geschildert haben. Sie schlagen die Partitur auf, da sitzt ein Chor vor Ihnen, die haben das auch noch nicht gesehen gehabt und jetzt geht's los und am Freitag ist das Konzert. Erinnern Sie sich?
Ich erinnere das sehr gut, aber für mich ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte, die ich nicht bald vergessen werde. In der Schule und so weiter habe ich mich nicht sehr mit die ganze christliche Geschichten gefasst. Und wenn man ein Stück dirigiert, dann ein Passionsstück und so weiter, fängt man natürlich bei den Texten an. Und teilweise als Jude aufwachsen, hat man dann eine sehr klare Linie. Man denkt, okay, das sind deren Texte, das sind unsere Texte. Und man lehnt Sachen ab, die eigentlich nicht abzulehnen sind. Man ignoriert die Qualitäten und die Menschheiten und die unglaubliche Weisheit und Poesie, die eigentlich in sehr vielen anderen religiösen Texten liegen. Und ich war bei diesen Teenager-Mentalität irgendwie geblieben, in Augen zu. Und das Stück hat quasi einen Weg für mich aufgemacht. Ich muss mit diesen Texten vibrieren. Ich muss ja reinschauen. Und ich fand sie so intensiven und so starken und teilweise so schmerzhaften Texte, die Situationen, die in der Passion beschrieben werden und dann auch musikalisch vertont, dass ich während der Einstudierung sehr geschlagen mich gefühlt habe. Es war bedrückend und sehr intensiv. Und war sehr sensibel darauf. Natürlich, dann kommt Chor und Solisten dazu. Und auf einmal hat man so einen Mund für diesen Schmerz, was man empfindet in der Partitur, was ein richtig gutes Stück ist. Und ich war schon davon sehr, sehr betroffen, wie das dann fühlt, innerlich weinen zu wollen, aber anstatt dessen den Anlass zu geben, zu singen. Und Riem war nicht dabei, als wir geprobt haben, bis auf unsere Generalprobe. Und man denkt natürlich schon in die Situation da als Dirigent, man möchte alles technisch korrekt machen im Sinn des Komponisten. Er sitzt ja hinter mir und wie wird er das dann so beurteilen? Und ich mache mich immer bereit, alle Art Input zu bekommen. Und ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass nachdem wir diesen letzten Satz gemacht haben, dieser Satz, was nicht aus biblischen Texten hervorkommt, sondern Paul Celan, ein Gedicht, wo so umgekehrt die Menschen versuchen, Gott zu trösten, dass wir existieren, dass wir wirklich hier sind. Und wir haben es gesungen, ihr habt es gesungen und ich habe da gestanden und ich habe mich rumgedreht, um zu erfahren, also wo liegen die Probleme, was können wir anders machen? Und Riem war da mit einfach Tränen in den Augen. Und dieser Moment hat mich auch so gefasst. Und das Konzert war, ich glaube, auch davon sehr betroffen. Ich fühlte mich so an der einen Seite so wohl, an der anderen Seite so verwundbar. Und das tut dem Stück gut.
Wenn Sie mit solchen Vokalapparaten, wie es ein Chor ist, arbeiten, Sie lieben ja auch die Oper, ist Vokalmusik, weil sie Texte transportiert, emotionaler für Sie als rein instrumentale Musik?
Es ist oft ein direkter Weg, ein direkterer Weg, als wenn man rein instrumentalisch arbeitet. Das ist nicht 1:1 immer so, aber man kann mit Text das klingt ja blöd, aber so viel sagen. Und man hat diesen Text als Ausgangspunkt Und ich glaube, es öffnet was. Es öffnet was im Gefühl als Dirigent. Gerade Sänger, gerade Chor, sind so sensibel und man hat sie so in der Hand, wie man Musiker, Instrumentalisten nicht hat. Mhm. Sie brauchen ihre Atmen und sie brauchen alle ihre Silben und Konsonanten zu haben. Man ist so aneinander gebunden, wirklich wie Mutter und Baby, wenn ich diese Parallel bringen darf. Man fühlt sich so gebunden, man spürt diese Gemeinsamkeiten. Und das ist für mich eine Art religiöse Gefühl, wenn ich das so sagen darf. Ich fühle mich dadurch dann so natürlich gebunden an die Musik. Und ich glaube, ich bin effektiver durch diese Liaison mit Gesang. Es hilft mein Dirigat auch, musikalischer zu werden. Ich atme auch besser und anders. Insoweit, es gibt sehr viel Freude. Ich glaube, optimalerweise würde ich diese Lektion mitbringen in der Musik, was nicht ausdrücklich mit Vokalisten gemacht wird. Aber wir versuchen immer daran zu erinnern, wie Gesang zu spielen.
Haben Sie mal selbst gesungen, im Chor zum Beispiel? Oder was sind Sie überhaupt von Musik, von Hause aus für ein Musiker?
Ja, ich habe an der Uni, beide als ich Komposition studiert habe und auch dirigieren, immer an mehreren Chören teilnehmen dürfen und habe es gewollt. Und das macht eine unglaubliche Adrenalin-High, dieses Gefühl, meine Stimme blendet mit diesen ganzen alle anderen zusammen. Ich habe von zu Hause aus Horn gespielt und Klavier. Und es war mir schon zu der Uni-Zeiten klar, dass ich Komposition als Ausgangspunkt nehmen wollte. Denn ich glaube, damit konnte ich das mit den meisten anfangen mit Musik. Und Interpreten, die ich interessant fand, war meistens in Interpreten, die auch kompositorisch oder auf sehr kreative Weise Sachen beginnen.
Das Stichwort Oper ist gefallen. Sie dirigieren ja auch Oper, auch das ist Vokalmusik mit Instrumenten zusammen, wenn auch auf eine andere Weise als Oratorium. Was ist das nächste Stück, was Sie machen?
Ich darf L'Heure Espagnole in Lyon demnächst dirigieren. Ich liebe die beiden Ravel-kleinen Opern und freue mich über diese Farbefreudigkeit. Es soll eine sehr interessante Produktion mit vielen Video und so Elementen sein.
Haben Sie schon mit dem Regisseur Kontakt gehabt?
Ja, wobei wir versuchen uns jetzt gegenseitig zu erreichen, um das weiter zu besprechen.
Wie wichtig ist das denn für Sie bei der Oper? In einem Produktionsteam, was von Anfang an zusammenarbeitet, größere, bedeutendere, namhaftere Stars unter den Dirigenten. Wenn ich das mal so despektierlich sagen darf, ich bezeichne sie jetzt nicht als Star, wenn auch einen tollen Dirigenten. Die kommen dann 2 Wochen vorher oder 3 Wochen vorher und nehmen das alles ab, was vorbereitet ist. Und andere, die machen von Anfang an bei der Produktion mit. Also sie entwickeln zusammen mit einem Team eine Operninszenierung.
Also das ist eine sehr zeitige Frage, denn gerade hier in der Stadt Yuval Sharon inszeniert an der Oper und ich glaube, ja, Mittwochabend hat er die Premiere von Lost Highway. Mit Yuval habe ich an der Wiener Staatsoper gearbeitet und das ist ein Beispiel. In den letzten 10 Jahren, seitdem ich Deutsch genug kann, dass ich gern und oft ins Theater gehe, ich bin fast mehr gefasst von Bühnenwesen als reiner Musik. Und ich lerne so viel von tollen Regisseuren. Ich bin auch unter anderem ein Ostermeier-Fan und bin häufig an der Schaubühne in Berlin. So jemand wie Yuval Sharon, der 3 Schwestern von Peter Oetfers genial inszeniert hat. Es ist nicht nur ein Theaterlernen, es ist ein Lernen über Leben und wie Menschen denken und wie Drama so ist. Und wir sprechen häufig in Pausen über Wagner-Opern oder Debussy, Pelléas und Melisande und solche Dinge. Weil man hat so viele Aspekte, die ständig aus Fragen bleiben. Und was meint das eigentlich? Was soll dieser Charakter? Ich glaube, diese Teamarbeit ist der größte Motivationsgrund, eine Oper zu machen überhaupt. Neulich habe ich auch mit Sidi Larbi Chekaoui, der belgische Choreograf Satyagraha, von Philipp Glassen in der Komische Oper Berlin gemacht. Und diese Teamarbeit fing auch Monate und Monate vor der ersten überhaupt Konzeptionsgespräch statt. Das bestärkt mich, es bekräftigt meine Ideen über das Stück oder teilweise gibt es mir neue Ideen. Ich liebe diese Art Zusammenarbeit. Ich wünsche es mir öfter.
Gehen Sie gerne ins Kino, Herr Stockhammer?
Ja, leider nicht oft genug jetzt, da ich 2 Kinder habe, aber ich bin ein großer Kinofan und ich möchte es gern bald nachholen.
Butch Cassidy und Sundance Kid, die Filmmusik Raindrops Keep Falling on My Head, ein Evergreen, kann man das so sagen, ein unsterbliches Stück. Bert Bacharach hat das komponiert, so Musik muss einem einfallen irgendwie.
Absolut, absolut, ja, umhauend. Ich habe das immer am Rand gekannt, wobei ich das, den Film nicht gesehen habe als Teenager oder als Kind, leider erst später in meinen 30er Jahren. Und in einem Filmmusikprogramm, die ich dann zufällig dirigieren durfte, wurde es dann sehr, sehr kürzlich beschlossen vor dem Konzert, dass ich das selbst singe anstatt das Saxophon-Solo. Und ich habe es dann impromptu mit 20 Minuten Anlaufzeit in München gesungen, so karaokeartig mit meinem Orchester. Und das hat sich so gut angefühlt. Ich habe Mitleid für alle, die hören müsste, aber das war ein cooler Moment für mich.
Das ist doch das Publikum auch toll. Wir hören hier die Aufnahme mit BJ Thomas.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun.
Die Geschichte von den Regentropfen, die auf meinen, unsere Köpfe fallen. In diesem Jahr vielleicht weniger. Aber als dieser Film gedreht wurde, Butch Cassidy and the Sundance Kid, das ist ungefähr 50 Jahre her, sah die Welt doch noch ein bisschen anders aus. Bert Bacharach hat das komponiert. Da redet man seit 75 oder 100 Jahren davon, dass die tonale Musik erschöpft sei, dass es gibt keine Melodien mehr und nichts. Und dann kommt jemand und schreibt so ein Stück, das nicht mehr aus dem Ohr geht. Kann das sein? Jonathan Stockhammer?
Die Möglichkeit, irgendwas neu mit alten Mitteln zu komponieren, zu erdenken, besteht immer und es ist unbegrenzt. Man braucht wirklich nur die Talent, die Vorstellungskraft haben. Das liebe ich sehr. Was ich auch sehr genieße, ist diese dogmatische Einstellung hat sich ein bisschen nachgelassen, auch hier in Deutschland, wo wir so eine starke neue Musikszene haben. Man akzeptiert Werke, die aus einer anderen Ästhetik kommen. Es kann jetzt heutzutage Philip Glass und John Adams nicht nur gespielt werden, aber sehr ernst wahrgenommen werden.
Ich habe gelesen, dass Sie mit Rappern zusammenarbeiten. Da fallen also Namen wie Saul Williams, die Pet Shop Boys, das ist wieder was anderes. Wie kommt das? Was machen Sie mit denen?
Also das Stück mit Saul Williams, das ist Said the Shotgun to the Head, ist ein Stück, was tatsächlich, ich glaube, 5-6 Mal jetzt im deutschsprachigen Raum aufgeführt wurde. Und Rappers bezieht sich aus, es ist eine Art Slam-Poesie, was das ganze Stück seine Form gibt. Und der Solist, nämlich Saul Williams, hat ein Gedicht, eine Art Poem gemacht, die teilweise über mythologische Männlichkeiten und Liebe. Und dann gleichzeitig, als er es komponiert hat, war es 2001, 11. September und es kamen diese ganz gewaltigen Bilder und die gewaltigen Reaktionen darauf und das hat eine ganz andere Farbe dem Stück gegeben. Und das Stück braucht nicht nur ein Orchester und ein Solist, sondern 10 bis 15 junge Leute aus dem Ort, wo das Konzert stattfindet. Und die werden als Rap-Group so einstudiert. Und die rappen teilweise individuell, teilweise als Chor, teilweise zusammen mit Saul Williams, teilweise dirigieren sie selbst das Orchester. Und das ist ja eine unglaubliche, spannende Atmosphäre. Hat eine Komplexität. Und ich habe es, ich glaube, 7-mal, 8-mal in verschiedenen Ländern dirigiert. Und hat immer was Neues, je nach wo man sich befindet. Und was ich natürlich auch so liebe, es kommen dadurch ganz viele Freunde von diesen jungen Leuten ins Konzert, entdecken was, was sie kaum mal erlebt haben und bleiben teilweise gern dabei.
Es gibt in Deutschland einen Freizeitforscher, Herrn Opaschowski, so heißt er, aus Hamburg. Der geht jetzt auch auf die 80 und beschäftigt sich mit dem Freizeitverhalten junger Leute, schon seit Jahrzehnten. Und er mahnt an, diese ganze Musikszene, die sich um die ernste Musik, ich glaube, der Ausgangspunkt war Bayreuth, also die Festspiele dort, aber es geht eben auch allgemein um die Klassikszene. Es müsse mehr Event sein. Es würden zu viele alte Leute ins Publikum gehen oder nur alte Leute oder ältere Leute ins Publikum gehen. Mhm. Ich würde dem so vehement widersprechen, weil ich eine andere Erfahrung habe. Aber was ist dazu zu sagen? Eventisierung des Musikbetriebs. Das, was Sie gemacht haben, das geht jetzt so ein bisschen dahin, dass man eben die Genres auch vermischt, auch öffnet für andere Leute. Aber wie weit kann das gehen?
Es ist auch eine Frage, die ich neulich mit einer Gruppe von 60, 70 jungen Menschen erwogen habe, diskutiert, gerade war ich bei der Jungen Norddeutsche Philharmonie und der sehr, sehr eminente Musikwissenschaftler und Orchestermanager und einfach musikalischer Kopf Wolfgang Fink kam zu uns und hat über die Zukunft von Musik gesprochen und wir saßen dann stundenlang zusammen und haben zusammen überlegt und gestritten über, wie ist es als Außenseiter zu einem Konzert zu kommen und was soll man machen oder was soll man nicht machen, was darf man machen, was darf man nicht. Und es ist ein sehr breiter Feld, was man machen kann. Einige von uns halten es für heilig, dieses Erlebnis. Man sitzt in einem Konzertsaal leise, konzentriert und lässt die Musik über uns wirken. Jedoch, es gibt auch sehr viele Stücke, die quasi verlangen, dass einer bewegt dazu. Und das ist natürlich ja mehr oder weniger verboten in unserem normalen Konzertalltags. Ich habe eine Erfahrung für mich, was absolut augenaufmachend war, als ich die Universum-Symphonie mit Peter Oetfuschen und 7 anderen Dirigenten in Köln in St. Maria im Kapitol dirigiert habe, wobei es live im Radio übertragen werden sollte. Wir haben den Publikum darum gebeten, sie dürfen jederzeit wandern zwischen den verschiedenen Orchestern, sie dürfen sitzen, alles was sie wollen. Und die Rückmeldung, und auch man hat es auch gespürt, während die Spannung war so derart stark. Es war für so viele Leute eine Befreiung, eine Möglichkeit, die Musik zu erforschen, zu erleben und so, wie sie das wollen. Und ich glaube, diese Dimension sollen wir nicht blockieren, sollen wir nicht bremsen. Wie das in jeder Konzertsaal oder Format erlaubt ist, ist wirklich eine Sache unserer Kreativität überlassen. Ich glaube, ich kann keine Sachen vorschreiben jetzt, aber ich weiß, dass was da ist und dass wir können es auch so haben, dass das möglich ist in dieser Situation und die Situation kann man auch noch so, wie man es gewöhnt ist, genießen. Wir müssen halt flexibler sein. Wir müssen auch wachsen als Gattung, die klassische Musik. Und ich glaube, teilweise merken Leute ganz rein im Bauch, dass wir nicht genug bereit sind zu wachsen, dass wir ein bisschen zu verliebt sind in unsere 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren Traditionen, was Interpreten angehen, was Aufnahmen angehen, was Konzertprotokoll angeht. Wir müssen genauso flexibel sein wie kleinere esoterische Formen und auch wie große Schlagerformen. Es gibt Raum für alles.
Wenn Sie als Dirigent sich etwas wünschen dürften, zum Beispiel ein besonderes Stück zu dirigieren oder vor einem besonderen Orchester, mit einem besonderen Orchester zu arbeiten, was steht auf Ihrer Wunschliste ganz oben?
Ganz oben ist schwer zu sagen. Ich bin so was von glücklich, dass ich im kommenden Jahr Chicago Symphony Orchestra, ein Orchester, was ich immer als Idol hatte als Kind, dirigieren darf und dabei auch ein sehr schöner Tschaikowski-Programm. Es gibt Stücke, die ich das Gefühl habe, ich habe eine längere Beziehung zu diesem Stück, die ich öfters dirigieren möchte, etwa Mahlers 6. Symphonie, Sibelius 6. Symphonie ebenfalls auch. Natürlich liebt man Berliner Philharmoniker und Wiener Philharmoniker, aber ebenfalls Bayerischen Rundfunk. Ich muss gestehen, dass ich recht, recht gespannt bin über diese Woche hier in Hessischen Rundfunk, weil ich das Orchester für extrem gut halte. Leider ist meine Wunschliste sehr lang, aber das führt auch dazu, dass ich sehr zufrieden bin, weil ich sehr viele Wünsche in Erfüllung sehe.
Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Sie Dirigenten werden sehr alt, und so alt sind Sie noch nicht. Also Sie haben noch 3, 4 gute Jahrzehnte dirigieren vor sich, würde ich mal sagen.
Das ist sehr nett formuliert.
Wir schließen, Jonathan Stockhammer, mit einem Stück von den Beatles. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Tomorrow Never Knows aus dem Revolver-Album, Remastered 2009. Worum geht's da? Was haben die gemacht?
Die Album, die Beatles aufgenommen haben, bis auf Sgt. Pepper's oder sogar, ja, Sgt. Pepper's, haben sie alle teilweise, also nicht nur teilweise, hauptsächlich zusammen als Gruppe in Mono sich ausgedacht. Da waren nur ein paar Spinner zu Hause mit diesen Stereoanlagen. Und so die Dinge, die George Martin, die Beatles für sich geprüft haben, war die Mono-Aufnahmen. Allerdings, die haben auch dann so ein B-Fassung immer gemacht für diejenigen, die Stereos haben. Ich sage nicht, dass ich die Monos immer besser finde. Es fällt sehr auf, dass die Mono-Fassung von diesem Lied und den Stereo-Fassung ganz unterschiedlich sind. Teilweise haben die andere Klänge oder andere Cuts drin. auf alle Fälle, die beide Versionen, die in 2009 wieder neu erschienen sind, sind wieder von den alten Mastertapes gemacht, haben einen anderen Klangcharakter, eine andere Balance als die CD-Fassungen, die wir seit den 80er Jahren kennen. Hier sind wir näher dran, was man auf den Platte hatte. Und ich finde beide Fassungen extrem körperlich zufriedengebend.
Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Jonathan Stockhammer, dem stets neugierigen Dirigenten. Vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomba.